Deutschlandfunk Kultur Interview.
Heute Abend läuft hier bei uns ein Feature mit dem Titel Lebenstraum und Spießerhölle, Kulturkampf um ein Familienhaus. Und da muss ich sofort an Turid Fröbe denken. Die Frau steht mir sehr nah, obwohl ich sie noch nie in meinem Leben getroffen habe. Ich werde jetzt auch gleich das erste Mal überhaupt mit ihr sprechen, aber ich habe ein ganzes Jahr lang täglich an sie gedacht, als ich einen Abrisskalender hatte mit ihren Fotos von Bausünden aus ganz Deutschland. Turid Fröbe sammelt so etwas. Sie ist Architekturhistorikerin und Urbanistin und hat auch Bücher veröffentlicht mit Titeln wie Eigenwillige Eigenheime, die Bausünden der anderen oder auch die Kunst der Bausünde. Schönen guten Morgen, Frau Fröbe.
Guten Morgen.
Ich hatte natürlich nach einem ganzen Jahr mit Ihrem Kalender den Eindruck, wobei das nicht nur Einfamilienhäuser waren, aber ganz überwiegend, da hatte ich natürlich den Eindruck, EFHs, finde die Abkürzung auch toll, EFHs sind grundsätzlich hässlich. Stimmt das?
Naja, das ist in den letzten Jahren kann man, glaube ich, schon sagen, das ist eine Baugattung, in der sich die Architekten wieder das Feld zurückerarbeiten sollten, finde ich.
Das heißt, das Problem ist auch, dass die meisten Bauhäuser ja quasi wie Klamotten von der Stange sind. Also man hat große Siedlungen, die schon geplant sind, wenn man sie kauft. Also nicht die Siedlung, das Haus. Oder man kauft halt gleich irgendein Fertighaus.
Ja, oder man kauft sich ein Haus, das schon steht und formt das um. Das ist ähnlich schwierig. Also es führen ja verschiedene Wege zur Bausünde. Und also in allen Preissektoren, in allen Gesellschaftsschichten, im hochpreisigen Segment und in den gebastelten Bereichen.
Was ist denn für Sie so eine typische Bausünde beim Einfamilienhaus?
Das sind die Bauten, die aus der Reihe tanzen, die eine Message in den Außenraum senden. Ich rufe auch immer wieder dazu auf, diese Bausünden nicht als Bausünden zu verstehen, sondern eher als Street Art. Also die Eigentümer, die haben in der Regel eine Message, die sie in den Außenraum senden. Sie wollen zeigen, wo das Haus lieber stünde, was das Haus lieber wäre. Oder ja, manchmal werden auch die Wohnträume und Hobbys an die Fassade geheftet.
Ist aber jetzt fast ein kleiner Widerspruch. Ich weiß, Sie können den auflösen, aber ein bisschen hört sich das ein Widerspruch an, wenn Sie zuerst sagen, die Architekten sollten sich das wieder erobern, weil das Schlimme ist, dass alles gleich aussieht, und jetzt sagen Sie, das Schlimme ist, wenn es mal nicht gleich aussieht.
Nein, das ist gar nicht schlimm. Ich habe ein entspanntes Verhältnis zu Bausünden, muss ich dazu sagen. Ich weiß, eine gut gemachte Bausünde durchaus zu schätzen. Wobei es in den letzten Jahren also zu Tendenzen gekommen ist, die ich auch schwierig finde. Da bleibt mir dann auch das Lachen im Hals stecken. Aber auch bei diesen Tendenzen ist es immer noch so, dass dieser Gestaltungswille, der da zum Vorschein kommt, den finde ich immer noch sehr, sehr faszinierend.
Welche Tendenzen sind denn das?
Ja, im Moment geht also ganz klar die Tendenz weg von der Fassade. Also als ich angefangen habe vor 20 Jahren, da wurden die Fassaden noch wirklich umgeformt und gestaltet. Heute geht die Tendenz weg von der Fassade Richtung Garten, Richtung Gartenzaun, Richtung Gartenmauer. Dann gibt es diese Tendenzen, dass das Leben aus diesen Vorgärten verschwindet. Also nach Möglichkeit wird alles unter Kontrolle gebracht, alles künstlich. Also statt Rasen gibt es jetzt Schotterflächen, statt Hecken werden Gabionen aufgestellt. Das sind diese Drahtkäfige mit Steinen drin. Heute werden auch schon diese Gabionen dann wieder ersetzt durch Fototapetenzäune mit Gabionenoptik oder mit Hecken abgebildet. Oder sogar ganze Gärten kann man darauf abbilden, habe ich jetzt gelernt. Ja, und wenn Pflanzen überleben, dann sind das in der Regel ja so beschnittener Buchsbaum, oder die gibt es auch schon in der künstlichen Variante. Es ist nicht mehr sehr lebendig. Das alles in einer Zeit, in der wir vom Umweltschutz, Klimaschutz sprechen und uns darüber Gedanken machen, wie alles klimafreundlicher werden kann.
Das wollte ich gerade dazu sagen. Ich meine, es gibt ja diesen Trend, dass wir uns ja fast, auch nicht ganz zu Unrecht, gar nicht mehr trauen, irgendwas zu tun, ohne darüber nachzudenken, was das für unseren ökologischen Fußabdruck bedeutet. Und natürlich gibt es Null-Energiehäuser und ähnliches, aber das sind Ausnahmen. So insgesamt hat sich dieser Ökotrend bei den Einfamilienhäusern ja noch nicht sehr durchgesetzt.
Also da sehe ich ihn nicht. Also, oder vielleicht setzt man sich so ein klimafreundliches Haus hin, aber vergisst dann in der Gartengestaltung wieder alles. Also das Der scheint mir sehr, sehr schwierig im Moment.
Nun wird es heute Abend in unserem Feature ja auch genau darum gehen, dass, das muss man mal zugeben, im Vergleich zu Mehrfamilienhäusern prinzipiell Einfamilienhäuser nicht so umweltfreundlich sind. Reihenhäuser nicht sehr, Doppelhäuser noch weniger, freistehende Einfamilienhäuser dann eigentlich sehr wenig. Andererseits ist es das, wovon ja so viele Menschen träumen. 260.000 Häuser, also Wohnhäuser, Ein- und Zweifamilienhäuser wurden im vergangenen Jahr, auch mitten in der Corona-Pandemie, gekauft, alte und neue. Dieser Traum, den es immer noch gibt, der Traum vom Eigenheim, können Sie den definieren oder erklären?
Ja, das Eigenheim ist ja noch gar nicht so alt. Das ist ja erst Anfang des 20. Jahrhunderts sind Eigenheime in dem Sinne erst aufgekommen. Und sie sind natürlich auch lange propagiert worden, zum Beispiel im Nationalsozialismus. Da hat man sich bemüht, die Leute in Einfamilienhäuser zu bringen, weil Eigentum die Leute beruhigt, also die gehen garantiert nicht auf die Straße, die sind zufriedener und das spielt natürlich immer mit rein und das gehört alles zusammen.
Aber wenn man sieht, dass natürlich, dass ja von der Reihenfolge her so ist, also bei den Reihenaussiedlungen will ja immer jeder das Reihenendhaus haben. Und wenn man es sich leisten kann, ist das Schönste natürlich das freistehende Haus. Da denke ich so ein bisschen an einen auch relativ neuen Trend der SUVs. Also wollen die Leute vielleicht in Einfamilienhäusern auch abgeschotterter sein, mehr Ruhe vor ihren Nachbarn haben, mehr so diese Schutzhülle um sich herum?
Ja, ganz sicher. Wobei diese Häuser inzwischen heute in den Neubausiedlungen so dicht stehen. Also ich wundere mich immer über diese Trostlosigkeit in diesen Neubausiedlungen, weil die Häuser viel zu groß für diese kleinen Grundstücke sind. Also die Baukörper sind zu groß. Es bleiben am Ende handtuchgroße Restgrünstreifen, die aber heute eben auch nicht mehr grün gestaltet sind. Und die Häuser stehen sich so dicht, stehen so dicht, dass man eigentlich den Nachbarn direkt auf der Terrasse sitzt. So wirklich Rückzug ist das in meinen Augen auch nicht.
Ich habe bei mir in der Nähe so eine neue Siedlung, die nicht so schlimm, ich bin ja ein neugieriger Mensch. Ich bin mal, als es angefangen hat, in das Musterhaus rein. Ich wollte da nichts kaufen, ich wohne da ja schon um die Ecke. Aber die sind gar nicht so schlimm, finde ich, technisch gesehen. Aber da habe ich das Gefühl, wenn man da wohnt, in einem freistehenden Haus, dann kriegt man mehr von seinen Nachbarn mit, als in mancher Altbauwohnung in einem 20-Familienhaus.
Ja, das ist auch mein Eindruck, weil es so dicht alles ist.
Jetzt sind wir vernünftigerweise zum Teil auch sehr sachlich geworden. Am Schluss, ich habe noch eine Frage an Sie, die ich Ihnen immer mal stellen wollte, seit ich diesen Kalender hatte. Kommen wir darauf mal zurück. Was Sie ja tun, da sieht es auf den Bildern aus, Sie gehen ja manchmal einfach durch Straßen spazieren, sehen auffällige Häuser und fotografieren die. Und mir ging es manchmal so bei den Fotos, wenn ich so diese Bausünden sehe, dass ich mich gefragt habe, wenn das von außen so aussieht. Ich würde unglaublich gerne wissen, wie es dann da im Wohnzimmer aussieht oder was für Kacheln die im Bad haben. Haben Sie das mal gemacht, mal geklingelt und reingeguckt?
Nein, natürlich nicht, aber aber ich kann es mir relativ gut vorstellen, weil wie das innen aussieht, weil ja auch das Außen immer auch ein Spiegel des Inneren ist. Also ich mache mir schon Gedanken drüber, aber so genau will ich das oft auch gar nicht wissen, muss ich gestehen. Aber eigentlich ist das sichtbar, wie es innen aussieht.
Bin mir auch nicht sicher. Sie haben eine gewisse Bekanntheit inzwischen mit Ihrem Schaffen. Bin mir nicht sicher, ob der ein oder andere, der auch mal meinen Kalender hatte, irgendwie Sie reinlassen würde. Aber das ist wieder eine ganz andere Frage. Turid Fröbe war das im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das Feature Lebenstraum und Spießerhölle, das läuft heute Abend hier in unserem Programm 19.30 Uhr. Und Sie können es natürlich auch in der DLF Audiothek finden oder auf unserer neuen Website, neu gestalteten Website, deutschlandfunkkultur.de.